attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Man kann es nicht anders sagen, aber in der ersten Woche von Indian Wells im Tennis Paradise haben sich die Ereignisse überschlagen, vor allen Dingen im Männertableau. Und da kann der Tennisprophet Andreas Thyreux in Wien natürlich nicht ruhig auf seinem Stuhl sitzen bleiben, sondern springt auf, greift zu seinem Donnerschläger, mit dem Björn Borg 1979 im Halbfinale von Wimbledon Roscoe Tanner geschlagen hat, und sagt: Lass uns drüber plaudern. Servus, Andi.
Servus, ja, das stimmt. Und sogar mit Stirnband von damals, das zerfällt aber schon. Hast du auch noch Relikte aus dieser Zeit?
Ich habe einmal einen Donnerschläger, schon viel später, den habe ich wirklich zertrümmert, den habe ich mir dann in mein Kinderzimmer genagelt an die Wand. Aber ich fürchte, meine Mutter hat den dann irgendwann geopfert, wem auch immer. Mhm. Aber ich habe nichts mehr. Nein, ich habe leider nichts mehr.
Ich weiß, du warst ja eher dann, weil du ja doch erheblich jünger bist, dem Agassi zugetan.
Nein, aber Björn Borg war meine erste große Liebe. Björn Borg war meine erste große Liebe.
Ja, auch. Naja, schau. Haben wir was gemeinsam. Womit möchtest du beginnen? Damen oder Herren?
Ja gut, bei den Frauen gibt es ja nicht so viel zu erzählen, weil alle Favoritinnen eigentlich noch drinnen sind, mit ganz wenigen Ausnahmen. Also Goff wäre fast rausgeflogen, vielleicht schafft es heute. Wir müssen mit den Herren anfangen. Fangen wir mal mit Djokovic an. Gegen Botik van Zandchulp, bitte.
Ja, bitte. Ja, da habe ich natürlich was gesehen und ich war also sehr überrascht von diesem mäßigen Niveau, weil er ja schon länger dort, was ich auch vorbereitet hatte und was ich gar nicht verstehe, das wäre ja ein Anfängerfehler, dass er sich dann so mokiert hat über den Center Court, wie unterschiedlich der doch wäre zu den Außen und vor allem zu den Trainingsplätzen. Naja, wenn ich als Djokovic dort nicht oft genug mich einschlage, brauche ich mich da nicht zu wundern, dass die Bälle anders springen. Also diese Ausrede habe ich jetzt ein bisschen mau gefunden. Sonst habe ich mir das auch angesehen, was er dann gesagt hat. Also es war eine Orgie von Eigenfehlern. Ich glaube, das hat sich herumgesprochen, auch wenn man es nicht gesehen hat. Der Herr van de Zandschulp ist natürlich ein unauffälligerer, der aber auch schon Alcaraz und Nadal auch, was dann keine Kunst mehr war, aber doch auch besiegt hat. Also der kann schon sehr, sehr gut spielen. Der klassische Underdog, und das kann auch passieren. Nicht? Und dann mich hat dann die Reaktion sehr interessiert vom Djokovic, wo doch auch wirklich Zweifel durchzuhören waren und es dann darum ging, dass er gesagt hat, nein, es ist ja schon die letzten Jahre so, dass er also immer mehr struggelt, also dass er immer öfter aufstört, auch in frühen Runden, und dass er seine Form einfach nicht finden kann. Aber was schon für mich da war, ist dieser immer noch anscheinend unerschütterliche Self-Belief. Ja? Also der zweifelt nicht an diesen Fähigkeiten, die man ja schwer ausmachen kann, die jetzt nichts ursächlich mit Tennisspielerischem Geschick zu tun haben, aber das sich dagegen stemmen, je länger dann etwas dauert, und wir wissen alle, er spielt nur noch für die großen Anlässe, und deswegen würde ich ihn nicht zu früh abschreiben. Es war ein bisschen ein ernüchterndes Match, ich bin nicht zu Recht daraus schlau geworden, der Herr van de Zandschulp hat jedenfalls, finde ich, völlig zu Recht gewonnen.
Ja, ich war immer unter dem Eindruck, dass wenn dem Djokovic etwas wirklich wichtig ist, dann gewinnt er das Match auch. Ja, so wie letztes Jahr bei Olympia, wo Alcaraz wahrscheinlich der bessere Spieler war, aber wo es der Djokovic dann halt einfach wirklich gewonnen hat, genauso wie jetzt das Viertelfinale gegen Alcaraz bei den Australian Open. Und der Umstand, dass er den Andy Murray dabei gehabt hat, der sagt mir ja, der ist nicht dorthin gefahren, damit er ein bisschen Golf spielen geht in der Wüste, sondern der hat das Turnier schon ernst genommen. Und das stimmt mich ein kleines bisschen nachdenklich, weil okay, du sagst, er will nur mehr die großen Geschichten. Indian Wells ist schon ein großes Turnier, er hat das zwar fünfmal schon gewonnen, er will irgendwann einmal, das wird er, glaube ich, schon noch schaffen, und sei es beim 250er in Belgrad, er will irgendwann seinen 100. Turniersieg feiern. Da hätte sich das angeboten, das hätte sich auch Dubai angeboten vor ein paar Tagen. Und das irritiert mich ein bisschen, weil ich mir immer dachte, okay, wenn er so viel Effort reinhaut, dass er den Murray wirklich dabei hat, und jetzt ist so lang Zeit, bis dieses Turnier in Miami losgeht, Was macht jetzt die ganzen zwei? Der wird ja Vater die 2 Wochen jetzt.
Naja, das sind alles gescheite Überlegungen, ja. Aber also ich bin ja eh bei dir. Er nimmt sicherlich sehr ernst, ob er aber da das freisetzen kann, was, glaube ich, nicht einmal er selber in Worte fassen kann, wo sich die ganze Welt gewundert hat, woher nimmt er das, woher kommt das? Immer dieses mit dem Rücken wirklich zur Wand sein und noch was aus sich herausholen. Jetzt kann man sagen, naja, wenn nichts da ist, was soll er herausholen? Aber das war ja auch früher schon oft so. Und natürlich ist es ihm in letzter Konsequenz wahrscheinlich diese paar Prozent weniger wichtig als was ganz Großes. Trotzdem dem Aufwand entsprechend stimme ich dir vollkommen zu.
Ja, also abschreiben, wie du sagst, würde ich ihn natürlich auch nie. Aber vielleicht ist es das, was ich auch schon 10-mal vermutet habe, dass die Spieler mit weniger Angst vielleicht in ein Match jetzt gehen gegen einen Djokovic. Letztes Jahr hat er gegen Luka Nadi verloren, muss man auch erst einmal schaffen. Van de Zandschulp wird wahrscheinlich heute hochkant raussegeln, weil das war ja bei den US Open auch so. Da schlägt er den Alcaraz an einem Tag, serviert keinen einzigen Doppelfehler und im nächsten Spiel gegen Draper hat dann, glaube ich, 25 Doppel, also vielleicht nicht ganz so viel, aber hat keinen Aufschlag mehr getroffen. Der ist einfach nicht konstant genug, aber ich war schon erstaunt, weil 6-1 im dritten Satz, po, auch komisch, passiert dem Djokovic auch nicht so oft.
Ja, und was mich auch, also was man schon sieht, ist dieser extreme Mangel noch an wirklichen Wettkampfspielen, weil der hat so viele, wie sich dann herausstellt, innerhalb von Sekundenbruchteil ist es ja für uns leicht, aber solch nicht nachvollziehbar fast dumme Entscheidungen getroffen in Situationen, wo er sonst immer das Richtige macht, ja. Also das war auch so was mich gewundert hat. Und irgendwo war dann schon auch das, was du eingangs gesagt hast, für mich auch der Eindruck, da war ein bisschen zu viel Pfeif drauf, anstatt wirklichen, ich will das unbedingt. So hat es ausgeschaut. Ja. Aber gut, ich meine, da gibt es jetzt noch Kollegen, wenn man jetzt schon von der mangelnden Self-Confidence, wie es so schön heißt, sprechen. Langsam, glaube ich, ist es dem Zverev auch nicht mehr wurscht, was da alles herschenkt.
Naja, also du darfst gleich da länger ansetzen. Ich möchte nur kurz versuchen, den lieben Jürgen Schmieder zu zitieren, der, glaube ich, in Indian Wells dabei war und der dann seine Eindrücke in der Süddeutschen heute beschrieben hat, dass Zverev auf der einen Seite ein bisschen traurig gewirkt hat, ratlos, ja, und traurig und ratlos und enttäuscht natürlich. Und ich weiß nicht, ich glaube immer noch, dass wenn er Best of Five, weil er ist schon extrem fit, wenn er nicht gerade Food Poisoning hat, ich glaube schon immer noch, dass wenn er nach Roland Garros kommt, dass er um den Titel mitspielen kann. Aber auch das hat mich, Kriegsbohr ist kein Nasenbohrer, wie wir wissen. Der spielt gut, hat jetzt auch die nächste Runde gewonnen, hat auch in Dubai gut gespielt. Aber das stimmt mich jetzt auch nachdenklich schon langsam.
Ja, das ist eben genau der Punkt. Ich meine, das ist einer, wenn ich da reingehe und denke immer super, da habe ich noch nie verloren. Und dann schaffe ich es. Ich meine, das ist jetzt natürlich sehr, naja, nicht wohlwollend formuliert, aber
Also
es sagt.
er hat einmal in Rotterdam verloren, aber es ist schon lang her. Aber alle 4 Matches im letzten, 4 waren es, glaube ich, im letzten Jahr gewonnen. Also
Okay,
jetzt
dann
ist
habe
das
ich.
Head-to-Head, glaube ich, 7-2 oder so ähnlich.
Ja, also auf jeden Fall keiner, vor dem man sich fürchten hätte müssen. Und natürlich, der andere geht rein mit dem Lauf, den er hat, vielleicht auch mit dieser neuen Liebschaft, wie alle behaupten. Der Boba, was weiß man? Auch ein Aspekt, der einen natürlich tragen kann, auch leistungsmäßig. Und dann gewinnt er das heute. Aber das waren ja auch genug Chancen da beim Zverev. Für mich, das wirkt noch immer ein bisschen unentschlossen, ein bisschen auch da. Fragt man sich nicht nur immer wieder das, was eh jeder schon sagt, warum geht er nicht öfter nach, aber irgendwo, es kommt zu wenig Überraschendes. Er geht dann vor, diese Wolle sind, naja, so wie meine, dass ich jetzt beten muss, hoffentlich der rennt den nicht und die Chance ist, statt wie ich gedacht hatte, 70-30, auf einmal 30-70, weil mein Wolle so lauwarm war. Also das sind alles Dinge, wo ich mir denke, ich weiß nicht, das ist irgendwie. Und wenn du diese Chance hast, ich glaube übrigens, ich glaube, es wird ganz schwer. Ich will nicht sagen, er wird es nicht schaffen, wieder, aber verteidige mal ein Finale in Paris. Und jetzt auch immer mit diesem Anspruch, der natürlich hat da sein müssen. Er könnte der Nummer eins nahe kommen, wenn nicht sogar den Sinner kurzzeitig ablösen, dass dann gar nichts mehr geht. Also, das ist für mich schon komisch. Ich glaube, er hat immer zu viel Druck, woher auch immer. Ja, und in solchen Erstrunden, das wissen wir eh, ist es wirklich am schwierigsten. Die Goff hat das gerade noch einmal irgendwie geschafft, trotz dieser Doppelfehlerorgien und Eigenfehlerorgien. Aber irgendwie, und wenn er dann drinnen ist, ging es wahrscheinlich leichter, aber es war halt wieder nicht so. Und das ist jetzt schon wirklich, glaube ich, bedenklich, auch für ihn selber. Dass man traurig ist, ist logisch. Wir kennen keine internen Zusammenhänge und wie sagt man, Prozesse, die da vielleicht laufen. Also das weiß man alles nicht, aber irgendwo wäre es jetzt schon einmal an der Zeit, so ein Match zu gewinnen. Überhaupt, wenn es dann so knapp wieder hergegeben, ich sage nur immer hergegeben wird.
Auch ein Mann, der in der zweiten Runde verloren hat und das auch extrem glatt im zweiten Satz und trotzdem mache ich mir um den keine Sorgen. Das ist João Fonseca, der gegen Jack Draper 4-6, 0-6 verloren hat. Also das spiegelt überhaupt nicht wider, finde ich, wie das Match war. Fonseca hat so unglaublich offensiv gespielt und hat dann auch dementsprechend viele Fehler gemacht. Aber Draper, das muss man ihm auch lassen, hat so exzellent in der Defensive gespielt. Und in dem Moment, wo Fonseca mal nicht so angedrückt hat, hat der Draper auch offensiv gespielt. Also Chapeau an den. Aber ich kann es kaum erwarten. Und ich glaube aber trotzdem nicht, dass ich mir jetzt diesen Challenger in Phoenix anschaue, wo Fonseca spielen wird. Aber ich kann es kaum erwarten, den Fonseca wieder öfter zu sehen, weil der macht mir richtig Spaß. Ja, der ist ein bisschen cocky. Ich mag die Brasilianer, deshalb ist es mir in dem Fall wurscht. Wenn das jetzt irgendeine Nation wäre, der ich nicht so wohlgestimmt bin, würde mich das wahrscheinlich aufregen, dass die Fans da dauernd eine maulen. Aber mir taugt der Fonseca und ich freue mich, wenn ich ihn das nächste Mal sehen kann. Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast. Und der Draper auf der anderen Seite langweilt mich maßlos. Tut mir echt leid.
Ja,
Vielleicht ist er ein lieber Kerl, aber er langweilt mich.
ich weiß. Dem darf man nicht unrecht. Das haben wir in Wien schon gesagt. Da geht es mir ja genauso. Da muss man muss ein bisschen auch sehen, was der kann. Ich glaube, dass das underrated ist. Und dass der natürlich sich überhaupt nicht gefürchtet hat. Das war schon, obwohl im ersten Satz, also da gebe ich da vollkommen recht, das kann schnell zugunsten des Fonseca auch kippen. Da habe ich eher den Eindruck gehabt, dass der Draper sich schwerer tat, da anzuschließen. Und dann natürlich mit dem anderen Break so wegziehen und im zweiten täuscht das Ergebnis auch, finde ich extrem. Aber der hat halt eins, erstens einmal ist er Linkshänder und nützt das gescheit aus, finde ich. Und zweitens einmal ist natürlich, der nimmt dem Zeit weg. Der nimmt dem Zeit weg, der kann die Bälle früh nehmen, der marschiert vor, kann dort ganz gut volieren, hat auch den Riecher gehabt immer wieder in Situationen, wo finde ich, der Junge von Fonseca ein bisschen gezögert hat bei guten Chancen zum Passieren und so. Und da kommst du halt schwer vorbei, wenn sich der da vorne breit macht. Und jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht, weil ich schaue
Für den Draper,
gerade.
der spielt heute Abend gegen Jenson Brooksby.
Ja.
Und ich sage, da geht er nicht als Außenseiter ins Match.
Nein, ich glaube auch, dass er das gewinnen wird. Der Brooks wird mich überrascht. Ich habe gar nicht mitbekommen, wie lang der draußen war. Übrigens auch wegen einer Doppelgeschichte, wie ich höre.
Naja, der hat dreimal vergessen seinen oder absichtlich nicht angegeben seinen Aufenthaltsort und ist
Ah,
deshalb
das war.
folgerichtig gesperrt worden.
Aber wie, weißt du, wie lang? Weil das ist
Also
natürlich.
mindestens ein Jahr, mindestens ein Jahr.
Eben. Und jetzt schaut er das an. Da ist einer, dem nicht einmal was nachgewiesen wurde. Und wir wissen, wie der Sinner behandelt worden ist. Aber gut, das wollte ich nur dazu sagen. Der ist ja auch noch jung, also hat er jetzt einmal ein bisschen trainieren dürfen, wenn man es überspielt. Er hat immerhin den Aliassim glatt verabschiedet. Das habe ich nicht gesehen, aber jetzt glaube ich auch, dass der Draper da weitergeht. Schauen wir uns jetzt das ein bisschen näher an. Also da ist ja, wir sind im unteren Ast. Ich freue mich, aber ich werde es nicht sehen, außer ich kann wieder nicht schlafen, wie auch letzte Nacht, wo ich den Rune unfreiwillig gesehen habe, ausservieren gegen den Herrn Humbert. War natürlich sehr spannend, das Match kann ich jetzt nicht so beurteilen, aber Alcaraz Schapovalov um 2 Uhr unserer Zeit angesetzt ist schade, finde ich. Monfils macht mir Spaß, hat den Korda eliminiert, Dimitrov der nächste Gegner, Hurkacz Demina ist noch sehr fad. Und dann ist irgendwo die Frage, da oben für mich, Fritz Draper wird das sein. Also die letzten 16 dann, das wird, glaube ich, recht spannend. Und da haben wir ja schon wieder den Rublev, aus dem ich auch nicht schlau wäre, wenn jetzt alle und auch er glaubhaft daran sind, er hätte sich gebessert, auch mental. Und dann verliert er, ich habe es aber nicht gesehen, wie, gegen den Herrn Anand gleich zum Auftakt, ist kein Ruhmesblatt gewesen.
Ich habe die Anfangsphase dieser Partie gesehen und habe mir echt gedacht, ja, okay, das kann er nicht verlieren, der Rublev. Aber Er hat es dann geschafft und ja, Anadi gegen Nakashima ist auch kein, werde mir den Wecker auch nicht stellen. Weiß nicht, wann die spielen. Im oberen Tableauhälfte sind wir schon ein bisschen weiter. Da ist schon spannend, also wie souverän der Tsitsipas gestern auch gegen Berrettini gewonnen hat. Also der neiche Schläger, der funktioniert ganz gut. Und gegen Rune, ich warte mal, das Head-to-Head gegen Rune ist 3:0 für Rune, um Gottes Willen. Das hätte ich jetzt nicht so nicht gedacht für Rune gegen Tsitsipas. Ja, ich kann auch mit dem Rune grundsätzlich viel anfangen. Ich finde, er hat sich auch vom Benehmen her gebessert. Und ganz oben wird halt das Viertelfinale dann entweder Griegsbo oder Watanuki sein. Watanuki finde ich insofern spannend. Irgendwo habe ich den vor Jahren oder voriges Jahr schon mal gehört und dann schaut man so, gewinnt gegen Tiafoe, 6-4, 7-6. In seiner Box sitzt Wayne Ferreira, der ja der Coach von Tiafoe war bis vor kurzem. Und der Watanuki ist Platz 349, glaube ich, im Moment. Oder 39. Und war aber schon einmal auf 72 und war dann ein halbes Jahr verletzt. Und hat, glaube ich, 50 Gewinnschläge gehabt gegen
Ja,
Tiafoe. Also.
ich habe mir extra das angeschaut und das sollte man vielleicht tun, wenn man Tennis liebt, vom Entertainment-Faktor her. Also wie die beiden, zumindest bei diesen paar Punkten, da die 10 Minuten, wo das, oder nicht einmal, wo das da zusammengeschnitten ist auf YouTube, wie die beide lachen, wie die Spielfreude haben. Ich glaube auch, sich gegenseitig was gönnen. Und dann freut es mich natürlich für den Außenseiter, aber man darf nicht vergessen, der hat als Qualifikant schon den Publik rausgekegelt. Machertstand dürfte bedingt gewesen sein, dass der aufgegeben hat. Und jetzt, Tiafoe ist natürlich schön für ihn. Trotzdem glaube ich da eher, das wird spannend. Also wenn der die Spielfreude und die Wurstigkeit, die Leichtigkeit beibehält, ist das vielleicht sogar gut, weil er ist natürlich auch gegen Grießbohr Außenseiter. Nicht? Jetzt werden wir schauen da oben. Und dann, wie du sagst, da ist natürlich jetzt eins für den Tsitsipas, um sich endlich einmal zu befreien. Vielleicht von Head-to-Head her gegen Rune, dass ja er doch in Hochform ist und der Rune sucht diese Form und ich habe zu wenig gesehen, wie gesagt. Ich glaube aber, es war ein Arbeitssieg gegen den Humbert. Und dann war schon eines, was ich auch aufgeschnappt habe, das war der erste Top-20-Sieg für den Rune ein ganzes Jahr lang, nämlich genau dort im letzten Jahr hat er zuletzt einen Top-20-Mann geschlagen und so hat er dann halt auch gespielt. Dass er noch immer unter den 15 steht, ist dafür eh gnädig. Aber gut, kann auch wieder schnell nach oben gehen. Das hat ja eben sein kommender Gegner auch gezeigt. Dann, was haben wir da noch, Jens? Zunächst war ich
Wir haben
der Hans.
Markus Giron gegen Arthur Fies. Fies hat gegen
Ja.
Musetti am Matchball abgewehrt. Giron gegen Popring gewonnen. Davor gegen Casper Ruud gewonnen, für den es auch nicht so wahnsinnig rund läuft. Das Match ist mal wurscht. Und Tommy Paul gegen Daniil Medvedev haben wir oben noch. Medvedev
Genau.
gegen Paul. Ich glaube, dass Medvedev so schlecht er in Form ist, aber wenn ich mir die obere Tableauhälfte so anschaue, dann glaube ich, dass er wieder ins Finale kommen wird und zum dritten Mal in Folge gegen Alcaraz verlieren wird.
Das ist ein guter Tipp. Der hat mir auch sehr locker gewirkt. Natürlich kann man das dann leicht schmähen nach einem 2-0 und retired vom Herrn Mickelson, aber der spielt dort gern. Und der hat auch ganz souverän dort sein erstes Match absolviert. Der Tommy Paul, den würde ich jetzt nicht unterschätzen. Aber was da für mich möglich ist, jetzt lehne ich mich weit hinaus, ist dieser Herr Fies, der mir ja schon im letzten Jahr sehr gut gefallen hat. Der wird nämlich den Giron, glaube ich, glatt eliminieren, hat den Musetti. Auch der 5 Plätze vor ihm gesetzt war, da rausgenommen. Also ich sage da eher, ja, der Fies, der kennt da den Medvedev aus. Ich lehne mich ganz weit raus und sage Halbfinale für mich Fies gegen Tsitsipas da unten.
Ja, ich glaube Medvedev gegen Rune, aber das
Okay.
werden wir dann nächste Woche überprüfen. Und mein Halbfinale in der unteren Hälfte ist Draper gegen Alcaraz. Aber
Ach so, was?
die sind, wie gesagt, dann noch. Die
Da
sind.
ist es schwer zu sagen, weil da ist er selten noch. Da sind wir
Ja,
ja
ja,
erst noch
ja.
mal im
Das sind noch
Halbfinale.
eine Runde weiter zurück, ja.
Ja, da bist du natürlich auch gut. Also, ich glaube auch, der Draper, aus irgendeinem Gefühl heraus, glaube ich, dass er den Fritz dann schlägt. Dann hätten wir dort Draper gegen wem? Shelton wahrscheinlich.
Draper
Zwei
gegen Shelton, ja.
Linkskatzler, die sich's geben werden. Mit gar nicht unähnlicher Spielanlage, finde ich.
Ja, das kann der Shelton natürlich, aber gut, Shelton gegen Khachanov muss auch erst einmal gewinnen. Und unten natürlich, ich meine, Alcaraz hat ja gegen Monfils, glaube ich, eine schlechte oder eine komische Bilanz.
Ja.
Und Monfils gegen Dimitrov, man weiß ja nie, wie gesund der Grigor ist.
Na, aber
Das hat.
der hat übrigens, finde ich, einen der Bälle des Turniers bisher. Hast du das gesehen
Nein, das habe
zufällig?
ich nicht gesehen. Nein,
Bitte
beschreibe
schau dir
bitte.
das
Paint us a picture.
unbedingt an. Das ist eh nur ein Punkt gegen den Nuno Borges oder Borges, wie man sagt auf Portugiesisch. Ein Wahnsinn. Also der hechelt da vor. Das war dann seine Art Stop-Duell, Cross-Stop. Und irgendwie kommt der Dimitrov noch hin, nimmt einen extrem Rückhandgriff auf der Vorhandseite und schaufelt den ganz das Netz entlang, also da hinüber übers Netzband. Völlig groß, großer geht's gar nicht am verdutzten Gegner vorbei. Das war ein Wahnsinn, der Punkt. Aber dann sage ich da, ich glaube, naja, Alcaraz ist dort zu souverän und das ist ein Seriensieger natürlich, aber ob ihn nicht der Schapowalow doch ein bisschen kitzeln wird können.
Ja, also es ist schade, dass das Match, also ich verstehe schon, warum die Amis das als Night Session angesetzt haben, aber ich hätte mir das würde ich mir gerne anschauen.
Ich auch.
Ja.
Ja.
So, bei den Frauen ist
Aber
noch,
aufstehen werden wir nicht deswegen, oder? Stellen wir
ja,
uns den
außer
Weg.
die senile Bettflucht,
Ja.
jagt mich an den Laptop. Ja, so, bei den Frauen finde ich bemerkenswert eine junge Amerikanerin, die in der ersten Runde gegen Julia Grabher gewonnen hat,
Ja.
nämlich Iva Jovic. Vielleicht spricht man sie auch Iva Jovic aus, was weiß man schon. Die dann gegen Jasmin Paolini in 3 Sätzen verloren hat, aber für mich halt die buchstäbliche Talentprobe abgeliefert hat. Ganz, ganz stark. Paolini jetzt gegen Jacqueline Christian heute. Und unten natürlich, sagen wir schon ein bisschen weiter, da ist die untere Hälfte weiter. Rybakina gegen, das fand ich gestern übrigens bemerkenswert, Bolter und Norrie innerhalb von einer halben Stunde, glaube ich, beide verlieren ihre Matches mit Doppelfehlern. Norrie gegen Tommy Paul und Katie Bolter gegen Rybakina zum 5-7. Aber Swiatek, die letztes Jahr gewonnen hat, das wollte ich vielleicht nur zu den Frauen eröffnet anmerken. Ich habe das nicht auf dem Zettel gehabt, dass die Jastremska so gut liegt, aber die hat, glaube ich, 18 Spiele in Folge gegen Jastremska gewonnen, bevor die einmal wieder ein Game gemacht hat und war dann natürlich ungefährdet und spielt jetzt gegen die Muchova. Das könnte auch spannend werden.
Ja, du hast gleich zu Beginn aber also etwas gesagt. Jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Oh ja,
Iva Jovic.
ja, wir waren bei Paulini, genau, dass sich die da auch schwer getan hat. Und für mich ein Phänomen ist allerdings die Jacqueline Christian aus Rumänien. Wenn die jetzt alles schlägt, die hat nämlich die Fernandes geschlagen und spielt jetzt gegen die Paulini. Trotzdem glaube ich für Paulini eine gute Chance, dass die wieder ein bisschen an ihre Leistungen des letzten Jahres anschließen kann. Sabalenka oben einstweilen finde ich sehr souverän, war auch erst Apathie, aber gut, schauen wir mal. Und Bencic überrascht mich doch sehr, weil Anisimova muss da mal schlagen. Und sie wird auch die Frau Schneider schlagen, die, weiß gar nicht aus welchen Gründen, so weit vorne ist. Immerhin Nummer 13 schon gesetzt. Navarro war, das war ein Match. Also da hast du das gesehen zufällig, Kirsteja gegen
Ja,
Navarro.
ich habe so ein bisschen im Live-Score mitverfolgt und das darf den Navarro natürlich in 100 Jahren nicht gewinnen.
Ja.
Aber von den Ballwechseln, doch, ich habe einen Matchball gesehen von Kirsteja, wo sie sich immer noch in den Arsch beißen muss,
Aber wirklich.
wo sie ans Netz vorgelaufen ist und den Ball vorbeischießen oder Navarro anschießen, aber auf keinen Fall so spielen darf, wie sie es
Wie sie
gemacht
gespielt
hat.
haben.
Und
Ja.
dann fliegt der Ball über sie rein. Das habe ich gesehen, ja.
Ja, das war genau der Knackpunkt. Das war der zweite Matchball und eine bessere Chance gibt es nicht mehr als so das Match. Und die spielt irgendwie genau dorthin, wo es steht. Und ich glaube, der Navarro war nicht einmal klar, wie sie den Punkt gemacht hat. Es war Half-Volley, der dann zum Lob wurde über die verdutzte Kirste. Na, so kann es gehen. Und jetzt kiefelt sie dann der Niederlage und postet, wie furchtbar das ist und tröstet sich mit relativ neuem Trainer Sven Grönefeld, der natürlich auch anpampft war. Aber, also nicht, dass man da was, habe ich jetzt schlecht formuliert, sondern tröstet sich mit M&M und Popcorn. Das heißt, die war im Kino und hat gesagt, der Schmerz ist so groß, da kann nur Popcorn und M&M helfen. Ich hätte mir gedacht, Almdudler und Mozartkugeln.
Almdudler und Mannerschnitten, die ich vor unserer Aufnahme zu mir genommen habe. Emma Navarro heute gegen.
Deswegen bist du heute so gut am Wort, ich
Ja.
verstehe.
Donna Vekic. Und heute auch Maddie Keys gegen Elise Mertens. Ich glaube, das ist ein frühes Match. Naja, so. Ja, Diana Schneider überrascht vielleicht niemanden mehr. Ich glaube auch, dass Belinda Bencic das gewinnen kann. Ob es dann wird, weiß man nicht. Aber Schneider. Und dort ein Wort vielleicht noch zur Dubai-Siegerin Mira Andrejewa, die ganz, ganz souverän gegen die Clara Tauson gewonnen hat. Das war ja das Dubai-Finale. Und jetzt gegen Rybakina spielt. Da bin ich gespannt, weil der Belag dort ja relativ langsam sein soll. Vor allen Dingen, wenn es abends gespielt wird, dann sehr langsam. Und da bin ich gespannt auf das Match. Die Andrejewa, muss ich jetzt sagen, haben wir, glaube ich, eh schon besprochen, aber ich gebe ja ein bisschen Props, weil ich dachte, die spielt nicht schnell genug, aber die hat mittlerweile auch Schläge, mit denen sie Punkte machen kann. Bei Andy Roddick habe ich gelernt, was sie auch sehr gut kann, ist, dass sie die Richtung sehr schnell, sehr früh im Ballwechsel wechseln kann. Sprich, dass sie nicht 100 Mal Cross spielen muss, bevor sie sich das erste Mal Longline traut. Also das ist schon, da bin ich gespannt auf Rybakina gegen Andrejewa.
Ja. Naja, du hast jetzt was gesagt, was natürlich völlig divergierend von den Weltklasse-Spielern rüberkam, was mich aber auch nicht wundert, nämlich der Belag. Den hat wiederum Alcaraz als sehr schnell empfunden und Medvedev als sehr langsam. Und da sind sich die Spieler gar nicht einig, warum können sie auch nicht, weil natürlich die Verhältnisse so anders sind. Am Abend ist dort saukalt, hat einen richtigen Zapfen und untertags hat es erhitzt, das glaubst du. Also, das ist dann schon auch unterschiedlich. Was, glaube ich, nicht wegzuleugnen ist, ist dieser High Bounce, wo ja der Djokovic gesagt hat, er kommt nicht drüber über den Ball. Also die springen ihn faktisch zu hoch und springen ihn irgendwie so an, damit hat er nicht zurechtkommen können. Aber das ist dort schon sehr, sehr schwer zu spielen. Interessant vielleicht noch, ja, die Frau Schenk da, gegen Kostyuk jetzt, wird man sehen. Und unten Swiatek, die erst 4 Games abgegeben hat, mit Kappel im Gesicht, aber heute ist der Oliver ja nicht dabei. Denn der kann jetzt nicht zum 10. Mal sich draufsetzen, wie furchtbar das doch ist.
Wie gesagt, gegen Muchova. Und einen Hinweis gebe ich dir noch als Rausschmeißer.
Bitte.
Morgen wird Andy Roddick in seinem aktuellen Podcast ein langes Gespräch mit Rafael Nadal geführt haben. Also sie haben das Gespräch schon geführt, aber es wird morgen veröffentlicht bei Spotify Served with Andy Roddick. Die Tennisfans wissen das eh, das muss man sich anhören. Und ich glaube, wenn Rafa dabei ist, ich habe nur ein bisschen Angst, ganz ehrlich. Weil das Englisch vom Rafa ist ja nicht das Allerbeste. Nach 50 Jahren auf der ATP-Tour kann er immer noch nicht Englisch reden, gescheit. Ich hoffe, ich muss mich nicht allzu sehr konzentrieren auf der Autofahrt in die Steiermark am Mittwoch, aber ich werde es versuchen.
Ja, du, ich glaube, du solltest es auch sehen, weil
Dann ist leichter, ja.
er spricht ja nicht nur, wie wir wissen, exzellent mit der rechten Augenbraue, die auf wie vor, das wäre der Mephisto persönlich immer, wenn er die Stirn verzieht und sich schwer tut, sich zu artikulieren. Aber man kann dann aus der Körpersprache doch eher erahnen, und da bin ich jetzt genauso gemein wie du, was er wohl gemeint haben könnte. Ich glaube nicht, dass er auf Spanisch sein wird. Das würde dem Herrn Rodig dann doch ein bisschen Spanisch vorkommen.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu.